Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hertzberger. Wir waren jetzt gedanklich im Welterbe Wachau. Wir sind real im Welterbe Oberes Mittelrheintal und springen jetzt mal ganz kurz ganz woanders hin. Es gibt jetzt ein paar Bilder, die mit der Diskussion zu tun haben. Sie sind vom Architekten Helmut Riemann und handeln von einem Projekt in Ostfriesland, im Norden. Über das werden wir gleich anschließend zwar nicht so im Detail reden, aber es ist ein Beispiel für regionale Baukultur, das Sie sich erstmal ansehen sollten, bevor wir ins Gespräch einsteigen.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Frau Reis hat heute Morgen gesagt, machen Sie mal die Augen zu. Das müsste ich eigentlich auch tun, um diesen Wechsel der Kulturlandschaften überhaupt vollziehen zu können. Es wurde schon erwähnt, ich habe in Ostfriesland, in der Stadt Norden, 16 Jahre lang die Möglichkeit gehabt, für die Sparkasse Norden tätig zu sein. Und als Einführung in die Diskussion und das, was Herr Dr. Hertzberger eben gesagt hat, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns mal so ein paar Beispiele angucken, weil alles das, was wir heute also auch im Laufe des Tages zum Teil diskutiert haben, dort drinsteckt. Ich erläutere die Bauten nicht weiter, sondern ich zeige in der Regel drei Stufen, so wie die Häuser also häufig bis in den 60er, 70er Jahren aussahen. Das, was man dann daraus gemacht hat in der Zeit und was dann im Anschluss daran von uns wiederum verändert wurde. Das ist der Ausschnitt, der Planausschnitt. Es geht also um diese Fläche hier, einschließlich dieser Fläche. Das ist das Gebiet, was wir bearbeiten durften. Insgesamt 16 Projekte. Weiter. Weiter. Beginnend mit der Hauptstelle der Sparkasse, ein Gebäude, das also bis Mitte der 70er Jahre dort an dieser Stelle stand. Weiter. Und das hat man dann daraus gemacht. Dieses Gebäude wurde abgebrochen. Mitte der 70er Jahre, 76 etwa, ist dann dieser Baukörper errichtet worden. Weiter. Und hier unten sehen Sie dann also die Rücknahme, der Abbruch von zwei Geschossen. Weiter. Hier nochmal in der Gegenüberstellung. Weiter. Die Rückseite. Weiter. Weiter. Hier ein Baukörper aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, dann die Umgestaltung, weiter. So sah es dann aus, bevor wir daran gingen. Das ist es heute, weiter. Ein wunderbarer Speicher, der einzige in diesem ganzen Straßenabschnitt aus dem 18. Jahrhundert, weiter. Das hat man daraus gemacht. Weiter. Und dann der Rückbau und die Trennung. Weiter. Die Rückseite da oben. Weiter. Ein weiteres kleines Haus, der Ursprungsbau. Die Veränderung, die erste, weiter. Weiter. Die Rückseiten. Weiter. Der Ursprungsbau aus dem 19. Jahrhundert. Die Veränderung der 60er Jahre. Weiter. Und der Rückbau, weiter, die Rückseiten, weiter. Ein ganz besonders schönes Beispiel, der Ursprungsbau aus dem 19. Jahrhundert und die Integration der Werbung und Vordächer, weiter. Und hier der Rückbau. Das Erdgeschoss ist noch nicht fertig. Weiter. Die Rückseite des gleichen Baus. Und die Veränderung. Weiter. Der Straßenabschnitt, den wir gerade uns angesehen haben. Weiter. Die Gegenüberstellung. Diese Häuser haben wir gerade gesehen. Weiter. Auch ein wunderbares Beispiel aus dem 19. Jahrhundert mit dem Zwerchgiebel, mit dem Erker, einer vorgelagerten Halbsäule und dann die Veränderung eben also auch wieder aus den 70er Jahren. Weiter. Hier nochmal wieder die 70er Jahre, das 19. Jahrhundert und der Rückbau. Weiter. Das Haus am Abend. Wunderbare Malereien. Weiter. Und das ist nochmal wieder die Rückseite. Diesen Bau haben wir uns gerade eben angeguckt. Da drüben ist die Hauptstelle. Weiter. Der Platz, so wie er sich jetzt darstellt. Weiter. Weiter. Ein sanierter Speicher. Weiter. Weiter. Das war's. Danke.
Das muss ja wie ein Sechser im Lotto gewesen sein, oder? Wäre sowas heute noch möglich in Zeiten veränderter finanzieller Verhältnisse?
Ja, also wir haben bis vor einem Jahr dort gebaut und sind jetzt aber aufgrund der Veränderung in der Geschäftspolitik, die Sparkasse ist jetzt nicht mehr die Sparkasse Norden, sondern die Sparkasse Aurich Norden. Der Vorstandsvorsitzende, der das 16 Jahre lang mit mir gemacht hat, ist nicht mehr dort im Haus, und aber nicht wegen dieser Bauten. Und jetzt hat man mich rausgekickt.
Mhm. Lassen Sie uns Platz nehmen und weiterreden. Und Herr Dr. Bersch, Sie kommen bitte auch noch dazu. Als privater Bauherr hat für seinen, also in dem Fall die Sparkasse, hat für das am Mittelrhein hier vorstellen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich bin sogar der Meinung, dass wir das dringendste brauchen, denn die Bausubstanz auch im privaten Bereich ist überaltert, sanierungsbedürftig, um nicht zu sagen fernsanierungsbedürftig, und da besteht großer Handlungsbedarf. Also ich, Herr Reimann, ich wüsste direkt einige Aktionsräume, wo Sie tätig werden können. Aber das führt dann auch dazu, es muss irgendwie bezahlt werden. Und das scheint mir so ein bisschen das Problem zu sein. Ich würde da gerne ein Beispiel aus dem Bereich, wo ich Bürgermeister bin. Poppert ist eine verbandsfreie Gemeinde mit 10 ehemals selbstständigen Ortsgemeinden. Ich selbst wohne im Stadtteil Oppenhausen. Das hat nach dem Kriege rund etwas mehr als 300 Einwohner gehabt. Es hat heute 900 Einwohner. Das ist oben auf ebener Erde. Und wir sind eben am Stadtteil Hirzenach vorbeigefahren. Das hatte 1945 940 Einwohner und das sind jetzt 370 Einwohner. In diesem Ortsbezirk sind allein 30 Anwesen, knapp 30 Anwesen mit Ein-Personen-Haushalte, wo die jeweilige Person 75 Jahre und älter ist. So, und
das heißt, Sie leben die Zukunft schon.
Ja, also wir haben mit Hirzenach einen Ort jetzt am Mittelrhein, der ist von der Landesregierung ausgewiesen worden als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung. Aber das jetzt mit Leben zu erfüllen, Jugend für diesen Ort zu begeistern, zu sanieren, die Bausubstanz zu modernisieren, dass man also mit neuen Standards dort leben kann, das ist eine gewaltige Aufgabe.
sobald die Aufgabe einmal, was das Finanzielle angeht, aber auch was die Überzeugungsarbeit angeht, weil erstmal muss ja das Bewusstsein vorhanden sein. Wie haben Sie das geschafft? War das Ihr Verdienst, dass dieses Bewusstsein dann so vorhanden war? Oder gab es da Umstände, die man vielleicht übertragen könnte, wo Sie sagen, Mittelrheiner, das müsst ihr machen, um die Bauherren zu überzeugen, dass sie da mitspielen?
Also das war natürlich ein ganz langsamer Entwicklungsprozess, aber...
Ja, ich glaube, ja. Mal. Es ist ein bisschen aus der Richtung, vielleicht kann uns der Kollege vom Ton oder ich gebe ihm ein Mikro.
Das war natürlich ein...
Macht ihr uns das Hand mit?
Ist es an? Ja, also das war natürlich ein ganz langwieriger Entwicklungsprozess. Wir haben vor 17 Jahren den Wettbewerb dort gewonnen für die Umgestaltung der Hauptstelle. Und das, was man sich ursprünglich dort vorgestellt hatte, war natürlich anders als das, was nachher gebaut wurde. Wir hatten zwar das Glück, dass wir den Wettbewerbsbeitrag eigentlich 1:1 umsetzen konnten, aber insbesondere, wenn es dann um die Innenarchitektur ging, haben wir also über Bobs wieder Stühle uns unterhalten. Ich weiß nicht, wer die kennt. Also eine Stilrichtung, die eben halt eine ganz andere Sprache spricht. Und aber durch eben, ich sag mal, das Bohren dicker Bretter und immer wieder hartnäckiges Nachsetzen, habe ich es dann geschafft, doch also ein Klima zu erzeugen, das dazu führte, eben halt also der Architektur insgesamt überhaupt gegenüber aufgeschlossen zu sein.
Wie viel Aufgeschlossenheit, wie schätzen Sie das ein, herrscht hier am Mittelrhein oder wie viel Arbeit ist dann noch zu leisten?
Also die Aufgeschlossenheit ist sehr, sehr groß. Es gibt immer wieder Hinweise aus der Bürgerschaft, die Stadt, im Zweifelsfall der Bürgermeister, müsste doch mal etwas tun, dann würde ein Anwesen total verfallen. Boppert, ganz bekannt, Hotel Hirsch in der Rheinallee. So, dann weise ich auf Artikel 14 hin, dass das alles nicht so einfach wäre. Der Landrat wird gelegentlich tätig, hat schon mal eine Ersatzvornahme gemacht, aber so ein äußerst beschränkter Rahmen. Wenn es dann jemanden gibt, der bereit ist zu investieren, so meine Beobachtung, gibt es eine sehr große Aufgeschlossenheit und auch bei uns im Bauausschuss diskutieren wir eigentlich auch sehr konstruktiv, indem wir versuchen, einerseits anzuerkennen, dass jemand bereit ist zu investieren und gleichzeitig Hinweise zu entwickeln, dass diese Neubauten sich harmonisch in die Landschaft einfügen. Also eine Gestaltungssatzung haben wir nicht, aber bei der Frage der Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens, da tun wir so, als ob wir eine hätten. In der Hoffnung, ich denke, das funktioniert dann auch mit gutem Willen, dass man diese positive Gestaltung hinbekommt.
Aber nicht überall. Also ich kann mich erinnern, in der Mittagszeit, als wir da an Kamp Dornhofen vorbei sind, ich weiß jetzt nicht, ich habe vielen zugehört, die sich furchtbar aufgeregt haben über dieses Holzhaus mit dem blauen Dach. Wie kann sowas passieren? Ich meine, da sind Sie jetzt nicht für zuständig, aber...
Nun, das ist ganz einfach. So etwas kann immer passieren, wenn jemand...
So als hätten wir eine Gestaltungssatzung, aber es funktioniert dann halt nicht immer.
Ja, also der Dr. Herzberger hat das beschrieben jetzt für die Wachau. Wenn einer partout sich nicht einfügen will, dann lässt er sich auch nicht einfügen. Und dann nützt die Satzung auch nicht. Also mit einem guten Verwaltungsjuristen muss man das ausgeheben.
Das heißt, wenn ich viel Geld habe, werde ich am Ende alle Leid und Sie schütteln den Kopf, ich komme mal zu Ihnen. Darf ich mal dran?
Es kann doch gar nicht sein, dass wir unsere Baukultur letztendlich diesen Leuten überlassen. Wir haben doch eine Verpflichtung, die wir uns dann nachfüllen. Und ich denke mal, es müssen entsprechende Regeln geschaffen werden, um sicherzustellen, dass so etwas nicht passieren kann.
Das kann ich leidenschaftslos beantworten. Also, wenn Sie hier so ein Stück Rheinpromenade sehen, jetzt hier in Kaub, da gibt es keinen Bebauungsplan, da gilt die Landesbauordnung. Einen Bebauungsplan aufzustellen, also Sie schaffen es bis zum Aufstellungsbeschluss, aber zur Rechtskraft eines solchen Bebauungsplanes nie. Und deswegen gibt es eigentlich nur eine wirksame Methode im Vorfeld auch aktiv hingehen, potenzielle Investoren ansprechen, zu sagen, hier, es lohnt sich, in der Gemeinde, in jener Stadt am Mittelrhein zu investieren. Es gibt Unterstützung, bis hin, dass auch so flankierende Dinge dann mit geregelt werden, wenn so jemand einen Bauantrag stellt. Und meine Erfahrungen sind insgesamt sehr positiv. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand mit einer strammen Gestaltungssatzung tatsächlich hier ernsthafte Bausünden, wenn es dann hart auf hart gekommen ist, verhindert hat.
Wie sieht das verhindern?
Also alles das, was hier diskutiert wird, haben wir in den letzten 25 Jahren eigentlich in Lübeck auch diskutiert. Das ist alles hochaktuell und überhaupt nicht neu. Wir haben seit 1975 in Lübeck eine Gestaltungssatzung. Und ich kann sagen, also eine Gestaltungssatzung verhindert keine schlechte Architektur. Das schaffen Sie mit einer Satzung nicht. Sie können das Schlimmste verhindern, aber Sie fördern auch keine gute Architektur. Ja. Also die gute Architektur muss immer noch von den Architekten kommen. Und das kann die Satzung nicht regeln. Wir sind, ich glaube, seit 8 Jahren Weltkulturerbe. Und wenn man das etwas ketzerisch sagen will, dann kann man sagen, Lübeck wurde Weltkulturerbe und kein Politiker hat es gemerkt. Also Sie können diesen Status in der Stadt nicht erkennen. Also wir haben trotz Weltkulturerbe und trotz Gestaltungssatzung kriegen wir gerade auch von einem deutschen Stararchitekten einen Neubau auf dem Marktplatz. Eine Jahrhundertsünde in meinen Augen, aber alle bejubeln das, weil endlich was passiert und der Investor ist da und endlich kommt Leben in die Bude und ob das nun der Lübecker Marktplatz ist oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also das Bewusstsein muss sich ändern, da müssen wir anfangen. Und ich habe, das wird die Zeit leider nicht mit sich bringen, aber ich habe hier mal mitgebracht, also aus der finnischen Architekturpolitik, da gibt es ein Architekturprogramm der finnischen Regierung von 1998. Und da steht eigentlich Wort für Wort alles das drin, was wir heute hier diskutieren. Und dieses Programm ist Bestandteil der finnischen Verfassung. Und wenn wir in diese Richtung nicht kommen, dann können wir noch so viel Talkrunden machen und also noch so viel Fahrten, so schön das also ist. Ich habe mich natürlich als Nordlicht hier unglaublich wohl gefühlt, das ist gar keine Frage. Aber wir kommen in der Thematik nicht weiter. Wir müssen ganz woanders ansetzen. Wir müssen in die Schulen gehen, wir müssen in den Universitäten ansetzen und die Politiker müssen ein anderes Bewusstsein für Architekturqualität bekommen.
Das höre ich häufig, also was die Politiker alles begreifen müssen. Ich sag mal so, in der Politik sind die Leute wesentlich weiter, als das oft nach außen hin den Anschein hat. Hier am Mittelrhein, und das ist durchgängig so, es fehlt das Geld, auch im privaten Bereich. Ich stelle fest, es gibt jetzt seit etwa 4-5 Jahren einen Trend, dass es Investoren gibt, die von außerhalb kommen, die gesehen haben, hier ist eine Landschaft, die besonders reizvoll ist. Wir investieren, wir bauen im Übrigen sehr teuer, sehr nobel, um dann einer Klientel mit gehobenen Einkommen einen grusamen Lebensabend zu ermöglichen. Das hat für die jeweilige Gemeinde natürlich auch Vorteile. Erstens, indem beispielsweise die Rheinfassade wunderbar wird. Ich behaupte einfach mal, in 5 Jahren werden Sie bestimmte Schandflecken in Bockert nicht mehr erkennen. Aber der rückwärtige Bereich zwischen der Rheinfront in Nähe der Bahn, wo man nur von der einen Gassenseite auf die andere Gassenseite blicken kann, da ist festzustellen, dass auch die einheimische Bevölkerung teilweise abwandert, dass die Bausubstanz verfällt und zu wenig investiert und modernisiert wird. Und da müssen verstärkt die Rahmenbedingungen verbessert werden. Das ist nur über die Stadtsanierung möglich. Wir müssen hier beispielsweise im Lande Rheinland-Pfalz, das ist auch ein strukturpolitisches Problem, dass man mal in anderen Regionen, wo Kleinstädte oder auch größere Städte aussehen wie geleckt, dass man da irgendwann mal sagt, hier so nach 20, 30 Jahren, nun ist mal Schluss mit Stadtsanierung und wir setzen als Land mal einen Schwerpunkt und das sage ich jetzt mal hier als einer hier vom Rhein, es bietet sich kein anderer Landstrich so an, dass hier in den nächsten 2, 3 Jahrzehnten schwerpunktmäßig Stadtsanierung und Dorferneuerung gemacht wird, um auch in Zukunft das Leben mit einer hohen Wohnqualität zu ermöglichen. Denn das wäre ja ein Treppenwitz. Wir sind UNESCO-Weltkulturerbe, im Übrigen die einzige in der Bundesrepublik. Das wird auch in den nächsten Jahrzehnten so bleiben, weil die UNESCO ihre Richtlinien geändert hat. Und wenn wir dann in 20 oder in 30 Jahren dann nach Herzenach kommen, dann wohnen da nicht mehr 370 Einwohner, sondern nur noch 120 und keiner von denen ist 160 Jahre alt. Das wäre die absolute Katastrophe und da muss eigentlich gegengesteuert werden. Und da hat die Architektur natürlich einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten. In der Politik, behaupte ich, ist das begriffen. Aber momentan fehlt einfach das Geld dazu.
Naja, wobei
natürlich so eine Sparkasse mit so einem Aufsichtsrat.
Ich frage eine Zwischenfrage, weil die Geldfrage habe ich Ihnen ja gleich nach Ihrem Vortrag schon gestellt. Kann Geld immer das Argument sein, dass man alles platt macht? Also heute Morgen gab es den, wie ich finde, schönen Beitrag, den ich immer noch im Kopf habe, in Zeiten großer Not, werden die kreativsten Ideen frei. Und wie sehen Sie das?
Also das Geld ist nicht das Entscheidende. Und die anwesenden Politiker sind ja sowieso immer ausgenommen. Das ist ja gar keine Frage. Und ich habe ja gerade versucht zu vermitteln, also die Politiker sind ja auch überfordert, wenn es darum geht, also über Architekturqualität zu diskutieren. Und ich kann da nur das Beispiel, es ist ja auch erwähnt worden, Krems hat beispielsweise einen Gestaltungsbeirat, Linz hat einen Gestaltungsbeirat, Regensburg hat einen Gestaltungsbeirat. Ich hatte das Glück, 2 Jahre in dem Gestaltungsbeirat in Regensburg mitwirken zu können und ich kann Ihnen nur sagen, also dass wir da wirklich hervorragende Ergebnisse erzielt haben und das ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, der sich Politiker bedienen können, dass sie sich externe mit der Region wirtschaftlich nicht verknüpfte Kollegen holen, die ihm halt also unabhängig, völlig frei von wirtschaftlichen Verbindungen die Gemeinde beraten und wir waren in Regensburg also ein völlig bunt gemischtes Völkchen, also von Kulka aus Köln bis Auer und Weber und Wilmer in München, also größere Gegensätze kann es eigentlich kaum geben und es war also immer eine ganz harmonische Diskussion mit hervorragenden Ergebnissen und ich kann einem eigentlich jedem nur empfehlen, diese Diskussionen sind öffentlich, grundsätzlich, es sei denn, das beantragt mal jemand, also eine vertrauliche Diskussion, aus welchen Gründen auch immer, ansonsten sind die Diskussionen öffentlich und Sie können daran teilnehmen und können zuhören, wie eben über diese einzelnen Projekte diskutiert wird. An allen Diskussionen haben immer Vertreter aller Parteien teilgenommen und das Ergebnis war so, dass die Politiker nach etwa einem halben Jahr zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir wussten ja überhaupt nicht, dass man über Architekturqualität völlig sachlich und ohne Verunglimpfungen oder Beschimpfungen miteinander diskutieren kann, dass Architekturqualität überhaupt diskutierbar ist, gute und schlechte Qualität. Und sie haben sich also bedankt für diese Beiträge und trotz allem, dass natürlich wie häufig erstmal sehr kontrovers auch in der Stadt diskutiert wurde, ob man so etwas überhaupt einführt oder nicht, ist es mittlerweile Bestandteil, unverrückbar. In Lübeck haben wir das jetzt auch, Gott sei Dank. herbeigeführt durch das Architekturforum, was wir also vor Jahren gegründet haben und sind eben halt also mit diesem Architekturforum den Politikern so lange auf den Wecker gegangen, bis sie nun jetzt endlich damit dem zugestimmt haben, dass wir auch einen Gestaltungsbeirat bekommen. Und ich kann nur sagen, es ist eigentlich 12:05, aber noch lange nicht zu spät.
Dann würde ich jetzt nochmal gerne den Herrn Kranz fragen. Gestaltungsbeirat, ist das ein Wort, das man in Rheinland-Pfalz kennt? Das wäre manchmal speziell.
Ja, nun, also ich bin Mainzer und lebe und arbeite in Mainz. Und in Mainz ist das ein regelrechtes Problem geworden. Es gab in Mainz über viele, viele Jahre hinweg einen Städtebaubeirat, dem ich auch über einige Jahre hinweg zugehörig war. Der viele Probleme gehabt hat in der Auseinandersetzung mit den städtischen Verantwortlichen, der auch einiges auf den Weg gebracht hat, aber auch in vielen Fällen frustriert das Lokal verlassen hat, um es mal so zu formulieren, ohne ein befriedigendes Ergebnis. Das hat dann vor 2 Jahren oder so ähnlich dazu geführt, dass dieser Beirat den Rückzug angetreten hat, über Modelle nachgedacht hat, natürlich spielt Regensburg dann ganz schnell eine Rolle als vorbildliches Modell und zu dem Ergebnis gekommen ist, sich selbst nicht wieder in der alten Form zur Verfügung zu stellen, ich sage mal in Klammern, und missbrauchen zu lassen, sondern einen Beirat nach dem Regensburger Modell zu fordern. Die Stadt Mainz hat sich finanziell nicht in der Lage gesehen, einem solchen Modell zu folgen. Guter Wille wurde geäußert, aber den guten Willen kennen wir ja. Der ist manchmal echt und manchmal nicht ganz so echt. Man muss sich natürlich auch im Klaren darüber sein, dass ein Beirat, der ja für sich eine gewisse Meinungs-, nicht Exklusivität, aber eine Meinungspräferenz in Anspruch nehmen kann, aufgrund seiner beruflichen Qualifikation, den politischen Entscheidungsträgern Handlungsspielräume beschneidet. Das ist nicht gelegentlich vielleicht auch willkommen, aber oftmals eben nicht willkommen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung oder auch unsere Erfahrung.
Nur die Zeiten grenzenloser Selbstverwirklichung, die müssen ja in bestimmten Bereichen wohl vorbei sein und hier im Welterbebereich schon erst recht. Also ich sag mal, ein bisschen Beschneidung der politischen, da werden Sie mir jetzt sicher widersprechen, aber ein bisschen Beschneidung der politischen Handlungsfreiheit wäre doch nicht so schlecht, oder?
Also ich meine, dass der Begriff Beschneiden könnte ja sehr vielfältig bedeutet werden.
Das wollen wir heute
nicht tun, aber ich denke...
Überwiegend Männer, die gucken alle schon ganz versteckt.
ohne diese Beschneidungen in allen möglichen Bereichen und die Rücknahme eigener Ambitionen in Gänsefüßen würde es überhaupt nicht gehen, zu einem einvernehmlichen, vernetzten Konzept zu kommen. Und genau dieses Konzept müssen wir im Mittelrheintal haben, wenn wir weiterkommen wollen.
Wie groß ist die Bereitschaft, sich unter Umständen auch ein bisschen in den Entscheidungsfreiheiten beschneiden zu lassen, wenn es denn ein Konzept braucht und wenn es denn dann auch ein gutes Ergebnis gäbe?
Ich glaube, so weit muss das gar nicht kommen. Es gibt ganz klare Vorgaben. Wir haben eine Rheintal-Schutzverordnung, die gilt bereits seit geraumer Zeit. Wir haben Handlungskonzepte Mittelrhein, wir haben die Landesbauordnung und mit ein bisschen Kreativität sind diese Instrumente schon so zu nutzen, dass bestimmte Auswüchse vermieden werden können. Da muss im Übrigen nicht die Politik beschnitten werden, sondern man muss eigentlich darauf achten, dass Bauvorhaben sich im wahrsten Sinne des Wortes in diese Kulturlandschaft einfügen. Eigentlich ganz einfach
und dann doch wieder so schwer.
Aber ich glaube, um darauf nochmal antworten zu können, das Problem besteht einfach darin, wenn Beiräte, Gestaltungsbeiräte oder Ortsbeiräte, wie sie sich auch immer nennen, eben halt also mit Kollegen aus der Gemeinde, aus der Stadt heraus besetzt sind, dann kann es nicht funktionieren. Das gibt es natürlich viel, das gibt es in Köln, das gibt es in Kiel und sonst wo. Und die Ergebnisse sind immer schlecht, weil man natürlich, also dem Kollegen, was soll man ihm denn sagen? Nicht? Also man kann natürlich versuchen, darauf einzuwirken, aber man muss frei sein, man muss mit denen man muss den fremden Blick haben und man darf mit der Region nicht verhaftet sein. Das ist das Entscheidende. Und vielleicht noch ein Satz zu der Landesbauordnung. Also in Schleswig-Holstein ist es so, dass die Qualität aus der Landesbauordnung in den letzten Jahren kontinuierlich rausgestrichen wurde. Also durch Vereinfachungen Veränderungen ist es eben heutzutage, ich sag mal, jedem Maurermeister wieder möglich, dass er sein Haus bauen darf. Für bestimmte Projekte braucht man gar keinen Bauantrag mehr zu stellen. Und ich erlaube mir doch nochmal einfach so ein Passus hier aus der finnischen Gesetzgebung vorzulesen. Da steht nämlich drin, bei der Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen müssen deren Auswirkungen auf die architektonische Qualität der gebauten Umwelt berücksichtigt werden. Und so etwas existiert bei uns nicht. Dieses Bewusstsein ist nicht da. Die Politiker versuchen, also ich sag mal, die Landespolitiker versuchen eben halt, also mit ich kann es nur aus Schleswig-Holstein sagen, aber sie versuchen eben halt, also durch Vereinfachungen in der Landesbauordnung, insbesondere in den Sanierungsgebieten, wenn es um Häuser geht, die nicht unter Denkmalschutz stehen, aber trotzdem erhaltenswert sein, oder die Beispiele, die ich hier teilweise gezeigt habe, 50% der Beispiele, die ich gezeigt habe, sind keine denkmalgeschützten Gebäude gewesen.
Aber wenn ich jetzt hier nach Bobbach gehe, oder ich kann auch hier Kauf nehmen, da stellt sich doch die Frage, welches Haus steht nicht unter Denkmalschutz, beziehungsweise ist nicht unter denkmalschützerischen Gesichtspunkten zu bewerten. Und von daher ist eigentlich die Vorgabe sehr einfach.
Herr Riemann sagt aber, man merkt es nicht. Warum merkt man es nicht?
Weil hier in vielen Gemeinden in den letzten 20 Jahren nicht neu gebaut worden ist. Das, was Sie sehen, sind Bausenken der 70er Jahre, die dann darüber hinaus auch schon wiederum einem bestimmten Alterungsprozess unterworfen sind. Aber das, was ganz aktuell am Mittelrhein entsteht, es gibt einige Beispiele, die würde ich insgesamt als sehr positiv und bitte? Also, Altenzentrum Oberwesel ist genannt worden. In Bobbach ist vor einiger Zeit eine Diskothekenbetrieb abgerissen worden, unten am Rhein, und da ist jetzt eine Wohnbebauung erstellt worden. Ich meine, es fühlt sich in die Rheinuferansicht an. Und es wird jetzt ein weiterer großer Gebäudekomplex verbaut bis dort hinaus, dass man im Durchgangswohnheim für Aussiedler wird im kommenden Jahr abgerissen werden. Da wird gefällige Architektur entstehen. Das wollen die Investoren auch. Und dann gibt es ja die vielen praktischen Dinge. Da kommt so ein Investor und stellt einen Bauantrag. Und gerade wenn es sich um ein Vorhaben handelt, was bis hin in den siebenstelligen Bereich geht, dann fragt er natürlich, wie geht das? Bei uns hier im Tal ist immer alles sehr eng. Und da funktioniert eine Baumaßnahme nur, wenn alle gut und eng zusammenarbeiten. Also wir als Stadt, wir geben die Genehmigung für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsflächen zwecks Aufstellung eines Baukranes. Ja, stellen Sie mal vor, das klappt nicht. Und wie ist das mit der Beseitigung von Bauschutt, von Abbruchmaterial? Auch das ist nur möglich, wenn es mit der Gemeinde ein gedeihliches Miteinander gibt. Und von daher gibt es bereits im Vorfeld einen sehr hohen Abstimmungsbedarf, der deutlich über die eher etwas abstrakten architektonischen und gestalterischen Fragen darüber hinausgeht. Da werden auch praktische Dinge geregelt und da wird sehr schnell deutlich, wenn es kein Einvernehmen gibt, und dazu gehört auch die Gestaltung, dann wird zum guten Schluss dieses Bauwerk nicht möglich sein.
Ja. Sie haben eben einen ganz gefährlichen Satz gesagt. Sie haben nämlich gesagt, da kommt jemand und will eine gefällige Architektur erstellen. Und genau das ist ja der Tod unserer Region. Genau diese gefällige Architektur, die haben wir ja hier also... Also verstehen Sie das bitte nicht, nicht persönlich, ja? Ich, aber da muss man eben ganz klar unterscheiden. Und was ist gefällige Architektur? Es ist in der Regel die Investorenarchitektur, die sich häufig durchsetzen, weil die Gemeinden eben halt heutzutage froh darüber sind, dass jemand kommt. Ich erlebe das in Lübeck ständig. Das Beispiel Lübecker Markt habe ich gerade erwähnt. Es gibt andere Beispiele, die man bringen könnte. Aber es muss eben halt also auch ein Regulativ entstehen, in der Hinsicht, dass man eben auch über die Qualität der Architektur objektiv diskutiert.
Also jetzt will ich was zu meiner Verteidigung sagen, weil
das Wort gefällig wollen Sie
ja geben. Nee, also ich gebrauche das jetzt natürlich in anderen Diskussionszusammenhängen. Aber um es mal deutlich zu machen, in Bockhardt gibt es ein altes Bauwerk, das ist die kurfürstliche Burg. Und das Land hat das aufgegeben, da war früher die Polizeiinspektion drin. Wir wollen diese Burg restaurieren. Und die hätten wir dann jetzt, um mal in ihrem Interpretationsspielraum von gefällig zu bleiben, mit dem erstbesten Architekten dann auf die Reihe bringen können. Ich kann Ihnen aber sagen, der Stadtrat von Boppard hat einstimmig beschlossen, dass wir hierzu, zu der Umgestaltung der kurfürstlichen Burg, einen Architektenwettbewerb durchgeführt haben und das Ergebnis ist achtbar und kann sich sehen lassen. Und das hebt sich und das wird auch umgesetzt, weil wir dem ersten Preisträger jetzt auch den Auftrag vergeben haben. Also das meine ich im wohlverstandenen Sinne von gefälliger Architektur. Ich hab das verstanden hier, aber das ist gemeint und dieser Architektenwettbewerb, das hat immerhin 300.000 D-Mark gekostet. Und das hat in der Bevölkerung keinen Streit gegeben. Wir waren auch im Anschluss der Auffassung, das war Geld, was wir in die Hand genommen haben. Das war eine sehr sinnvolle Investition, weil im Rahmen dieses Architektenwettbewerbes sind auch viele Fragen direkt oder indirekt beantwortet worden, die jeder für sich selbst mal gestellt hat. Und wo man so als Bauleihe, also ich habe wie jeder zweite Deutsche auch irgendwann mal ein Häuschen gebaut und dann hat man ja Ahnung, wenn man das schon mal hinter sich gebracht hat und dann hat man eine Vorstellung, wie man es tun könnte und darüber haben wir offen diskutiert. Nein, so geht es nicht und der Architektenwettbewerb, der hat uns im Hinblick auf die Perspektive die Augen geöffnet und ich kann nur registrieren, dass die Rüdesheimer jetzt im hessischen Teil mit ihrer Prömserburg in Erwägung ziehen, einen ähnlichen Weg zu gehen. Das einzige Hindernis, was auch die Stadt Rüdesheim hat, ist das Geld. Wenn wir beispielsweise im Jahre 2003 zu entscheiden hätten, machen wir diesen Architektenwettbewerb, dann wäre das unter Umständen anders ausgegangen als im Jahre 1999, weil zwischenzeitlich bei uns die Gewerbesteuereinnahmen gewaltig eingebrochen sind. Das Geld ist oft so ein Problem.
Ein Punkt, wir haben eine Wortmeldung von hier und dann auch noch von vorne.
Und ich habe mich schon etwas länger gemeldet, ich bin Matthias Wendling, Architekt aus Kastellaun im Hunsrück, also aus dieser Region. Und uns Architekten aus der Region hier liegt die Baukultur sehr am Herzen auch und auch die Förderung der Baukultur, gerade in diesen kommunalen Bereichen, auch gerade für das Mittelrheintal. Aus diesem Grunde haben wir jetzt ganz frisch einen Architektenbeirat für den Rhein-Hunsrück-Kreis ins Leben gerufen, der sich auch zum Ziel gesetzt hat, die Baukultur zu fördern, Kommunen zu unterstützen, dabei Wege zu finden, wie Baukultur gefördert werden kann, wie gute Architektur gefördert werden kann. Ein Ergebnis daraus ist schon, dass in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis, der Fleck ist jetzt leider nicht mehr da, ein Bauherrenpreis ins Leben gerufen werden soll, wo gute Bauvorhaben prämiert werden, und zwar nicht die Architekten vornehmlich, sondern die Bauherren, und das im privaten, im gewerblichen, im öffentlichen Bereich. Und wir erwarten uns davon auch, dass mit diesem Preis auch das gute Beispiel gefördert wird. Dass man also das gute Beispiel publik macht, wie Sie sagen, wenn mal ein Wettbewerb gemacht wird oder ein anderes gutes Gebäude gebaut wird, dass es auch veröffentlicht wird und auch, dass die Kommunen und der Kreis sich hinten dran stellen und sagen, das ist ein Projekt, hinter dem wir stehen und so stellen wir uns die Entwicklung vor im Mittelrheintal oder auf dem Hunsrück oder im gesamten Kreis. Ich möchte das hier nur noch mal bekannt machen, greifen Sie zurück auf den Architektenbeirat in den Kommunen, in den Städten und dann können wir gemeinsam nach guten Lösungen suchen und Ansätzen suchen.
Vielleicht noch der Rhein-Hunsrück-Kreis, die Architekten im Rhein-Hunsrück-Kreis kümmern sich um Baukultur, das Land insgesamt auch. Seit Frühjahr gibt es ja die Initiative Baukultur Rheinland-Pfalz, die sich das auch zur Aufgabe gemacht hat. Nur zur Ergänzung, Sie wollten aber nochmal einsteigen auf die Diskussion.
Ja, ich wollte eigentlich was Ähnliches anregen. Ich denke, das Problem der Baukultur im Mittelrheintal, das würde man nur in den Griff bekommen, wenn man einen Architekturbeirat oder Gestaltungsbeirat für das ganze Mittelrheintal ins Leben rufen würde, der dann auch aber so viel Kompetenz hätte, dass sich die Gemeinden diesem Votum unterordnen würden bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, es müssten Mindeststandards für die Baukultur im Mittelrheintal festgelegt werden, wo dann, ich weiß nicht, wie man das in den Griff kriegt. Ich denke, über das Forum Mittelrheintal, das ist ein Forum, mit dem alle Gemeinden sind, die Gemeinden müssen sich davon verabschieden, in Konkurrenz zu denken. Angst zu haben, dass wenn man Standards setzt, die Investoren in die Nachbargemeinden abwandern. Es müsste eine einheitliche Zielsetzung für die Baukultur im Mittelrheintal gefunden werden. Wie das geht, ja, das weiß ich leider auch nicht, aber ich denke, das ist ein Ziel, an dem man festhalten sollte.
Ein wichtiges Ziel, wenn nicht ein guter Wunsch, aber allein mir fehlt der Glaube. Ich komme jetzt gar nicht, doch, wenn Sie mir Platz machen, komme ich zu Ihnen.
Ja. Mein Name ist Lydia Weisenbruch und ich war früher im Forum Mittelrheintal im Vorstand tätig. Und vor ungefähr jetzt sind schon 3 Jahre her, wurde das Hilchenhaus in Lorch in Angriff genommen. Es wurde entkernt und der Besitzer hat gesagt, er kann nur dann das renovieren und das am Leben erhalten, wenn eben die Genehmigung zum Bau eines großen Hotels gegeben wird, hinten dran. Die Genehmigung wurde erteilt. Ich habe erfahren, dass der Besitzer inzwischen verstorben ist und jetzt steht die Bauruine da. Das Forum Mittelrheintal wurde zwar eingeschaltet, aber erst als alle Genehmigungen erteilt waren und praktisch nichts mehr zu machen war. Es hat sich dann im Forum Mittelrheintal aus sachkundigen Architekten sofort eine Dreiergruppe, eine Arbeitsgruppe gebildet. Die haben auch einige Gespräche geführt, aber es hat nichts genutzt. Und wir werden dann gleich an der Bauruine vorbeifahren und vielleicht können wir uns die dann alle mal angucken. Das ist jetzt ein Beispiel aus allerletzter Zeit. Herr Berg war damals übrigens noch nicht Vorsitzender des Forums.
Wir haben aber heute eigentlich in allen Beiträgen, allen Diskussionen immer wieder gelernt, das Forum Mittelrhein, nein, das Mittelrheintal braucht jemanden, der es leitet, der Ziele vorgibt, der Leitlinien ausgibt. Das geht das Bauen an, wie den Tourismus. Herr Bruch hat uns heute Morgen versprochen, es passiert was, weil auch das Land hat es erkannt. Ich bin gespannt. Beende jetzt die Diskussion. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Jetzt gibt es, glaube ich, ganz kurz einmal Luft holen mit dem Duo Damenwahl, aber nicht weggehen, weil dann geht es gleich in die Schlussrunde. Seine Stadt für seine Region Verantwortung übernommen. Ein, finde ich, absolut tolles Vorzeigebeispiel. Können Sie sich so